SWR 2 Wissen.
Here we are on the shore of Lake Constance, that's the island of Mina over there.
Der Bodensee bei Konstanz. Der Wind pfeift, es regnet. Unter dem dunklen Wasserspiegel leben Fische. Millionen von Fischen. Moderlieschen, Stichlinge, Fälchen, Karpfen, Hechte, Barsche. Die meisten schwimmen nicht allein im See. Sie bilden Schwärme. Schuppe an Schuppe bewegen sie sich wie lebendige Flüssigkeiten, verformen sich, wechseln blitzschnell die Richtung, teilen sich, streben auseinander, kommen wieder zusammen. Ein Tanz mit ganz eigenen Regeln. Und diese Regeln will Ian Cousin begreifen.
I think the most spectacular examples that really blew my mind and we really don't.
Das spektakulärste Beispiel sind diese silbernen Fische im Meer. Es hat mich umgehauen, wie sie so synchron wenden und reagieren. Ihre Einheit liegt jenseits aller Logik. Das verstehen wir noch nicht.
Demokratie unter Wasser, Schwarmintelligenz und Fischpersönlichkeit. Eine Sendung von Volkart Wildermuth.
Im Bodensee selbst lässt sich der Tanz der Fische nur schwer studieren. Deshalb geht Ian Cousin vom Kiesstrand eine kleine Böschung herauf.
And right on the bank of the lake we have these very large outdoor environments called mesocosms.
Ein Mesokosmos ist ein Mittelding zwischen der Weite des Sees und den kontrollierten Bedingungen im Labor. Ian Cousin zeigt auf mehrere Betonbecken. Manche fassen nur einige Dutzend Liter, andere ähneln öffentlichen Schwimmbädern. Cousin gilt als einer der führenden Forscher auf dem Gebiet der Schwärme. Seine Aquarien hat der Biologe schon an vielen Orten aufgestellt, im englischen Oxford genauso wie im amerikanischen Princeton. Jetzt hat es ihn an den Bodensee gezogen. Das Max-Planck-Institut für Ornithologie und die Universität Konstanz haben gemeinsam eine Abteilung für Kollektivverhalten gegründet. Hier werden Spinnengruppen untersucht, Vogelschwärme, Fledermausclans und eben Fischkollektive. Ian Cousin züchtet exotische Arten, aber am liebsten arbeitet er inzwischen mit Bewohnern des Bodensees, mit den Stichlingen und Moderlieschen.
In here, I don't know how easy it's going to be to see today, but in here we have schools of Moderlieschen. Where are they? Yeah, it's hard to see.
Die Sicht ist tatsächlich schlecht. Im trüben Wasser blitzen die silbernen Moderlieschen aber immer wieder auf. Ihr Name kommt übrigens nicht von Modder, also Schlamm, sondern von Mutter. Weil die Eier der kleinen Fische an den Füßen von Wasservögeln kleben bleiben, landen sie manchmal in anderen Gewässern. Dort tauchen dann plötzlich Moderlieschen auf, Mutterlose. Im See bilden sie Schwärme von Tausenden von Fischen. Hier im Betonbecken flitschen sie zu Hunderten durchs Wasser. Ihr künstlicher Lebensraum ist 10 Meter lang, vorne flach, weiter hinten fällt der Boden ab, genau wie im See. Aus dem kommt auch das Wasser, mitsamt den Nährstoffen und den Kleinlebewesen, Futter für die Moderlieschen. Ian Cousin möchte seine Fische so naturnah wie möglich halten. Allerdings gibt es Grenzen. Über dem Becken hängt ein Netz.
Yes, that's because we have a curious kingfisher that likes to come and hunt our fish.
Eisvögel sind immer hungrig. Das Becken hat eine Glasseite. Hier können die Forscher die Fische bei ihren kollektiven Bewegungen filmen.
We're not doing that today because it's raining and we don't want to damage our equipment. But when we're conducting experiments, we choose nicer days than this and we film the interactions.
Schwärme filmen ist Schönwetterarbeit. Die meisten Fischexperimente laufen auch deshalb in Laboratorien ab, in Konstanz und überall auf der Welt. Es gibt immer mehr Forscher, die mit Fischen arbeiten, um ganz grundlegende Fragen zu beantworten, erzählt der Biologe.
Eine faszinierende Sache an Fischen ist, dass es eine so große Vielfalt gibt. Mehr als die Hälfte aller Wirbeltiere sind Fische. Und anders als viele glauben, sind Fische nicht dumm. Das stimmt einfach nicht. Sie erkennen einander, sie wissen sogar um die Beziehungen zwischen anderen Individuen Bescheid. Deshalb sind sie ein so gutes Modellsystem, um zu verstehen, warum leben Organismen in Gruppen. Wie ist das Sozialleben in der Evolution entstanden?
Fish have actually been around a lot longer than we have, so they've had a long time to develop some really cool ways of solving problems.
Fische gibt es schon so lange, da hatten sie Zeit, clevere Strategien zur Lösung von Problemen zu entwickeln, sagt auch Kate Laskowski vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei am Berliner Müggelsee.
Man kann viele Experimente nicht mit Menschen machen. Diese coolen Fragen, warum machen wir, was wir machen, testen wir an Fischen. In diesen Tanks sind Barsche, die wir schon untersucht haben. Wir kennen ihre Persönlichkeit.
Persönlichkeit? Bei einem Fisch?
Die einfache Antwort lautet, Persönlichkeit ist einfach Vorhersagbarkeit. Wenn ich vorhersagen kann, ob ein Individuum aktiv ist oder risikofreudig, dann hat es eine Persönlichkeit.
Psychologen testen die menschliche Persönlichkeit mit Fragebögen. Die Biologin Kate Laskowski geht indirekt davor. Jeder Barsch kommt in ein Aquarium. Per Webcam wird sein Verhalten registriert. Schwimmt er viel herum? Versteckt er sich? Dann lockt Kate Laskowski die Fische mit leckeren Blutwürmern heraus.
Und dann lassen wir ein Gewicht ins Wasser plumpsen. Das macht ihnen Angst und sie verstecken sich. Wir stoppen, wann sie wieder rauskommen und weiterschwimmen.
Fertig ist das Persönlichkeitsprofil der Barsche. Kate Laskowski hat viele Dutzend Individuen getestet. Die meisten fallen in zwei klare Kategorien: mutige und scheue Fische. Dass Fische unterschiedliche Charakterzüge zeigen können, ist inzwischen eine vielfach bestätigte Tatsache. Weniger klar ist, warum sie eine Persönlichkeit besitzen, meint der theoretische Biologe Max Wolf, ebenfalls vom Leibniz-Institut am Müggelsee.
Wenn man ein relativ einfaches darwinistisches Bild hernimmt und sagt, es gibt eine Umwelt und mit der sind eben die Individuen von der Population konfrontiert, dann würde man an sich in der Tat erwarten, dass alle Individuen mehr oder weniger den gleichen Verhaltenstyp zeigen, nämlich der Verhaltenstyp, der eben sehr gut angepasst ist an diese Umwelt.
So ist es eben nicht, weder über noch unter Wasser. Unter Wasser lässt sich der evolutionäre Sinn der Persönlichkeit aber gut untersuchen. Kate Laskowski züchtet auch Stichlinge. Unter diesen fingerlangen Fischen mit den drei Stacheln auf dem Rücken gibt es eher ängstliche und eher unternehmungslustige Individuen. Solange sie im gewohnten Aquarium sind, verhalten sich alle ähnlich.
Fish obviously are always hungry, they're always looking for food, so they're very highly motivated to forage.
Und so finden alle Stichlinge im Schwarm schnell heraus, wo sich die Nahrungssuche lohnt. Aber ab und zu richtet Kate Laskowski einen neuen Futterplatz ein. Und auf den reagieren ängstliche und unternehmungslustige Stichlinge sehr unterschiedlich.
Wenn eine neue, vielversprechende Stelle auftaucht, dann schwimmen bestimmte Stichlinge sofort dorthin. Andere bleiben in den bewährten Zonen. Das reduziert die Konkurrenz für alle.
Nur neugierige Stichlinge nutzen neue Nahrungsquellen. Scheue Tiere bleiben an den gewohnten Plätzen. Unterm Strich finden so alle im Schwarm mehr Futter. Aus diesem Grund sorgt die Evolution eben nicht für Einheit, sondern für Vielfalt, auch auf dem Feld der Persönlichkeit. Das ist gut für die Stichlinge, aber schlecht für die Kleinlebewesen, die sie fressen. Welchen Einfluss die Persönlichkeit von Raubfischen auf das Ökosystem hat, untersucht Kate Laskowski mit Barschen in künstlichen Teichen am Rand des Müggelsees.
Now we're walking out to our experimental ponds, and this is where the big experiment will occur.
Hier finden ihre Barsche eine neue Heimat. Jeder Teich ist mit Maschendraht in vier Abschnitte unterteilt. In einen kommen mutige Barsche, in den nächsten scheue. Der dritte enthält eine Mischung und der letzte bleibt zur Kontrolle leer. Jetzt muss Kate Laskowski erst einmal Barsche sortieren. Die ganze Arbeitsgruppe hilft mit.
44 Gramm.
Oh, 40.
40. 729.
729. You can actually see their little scar. So we cut a little incision into their belly and then insert it into their body cavity.
Jeder Fisch trägt einen Sender im Bauch, über den er sich identifizieren lässt. Ist das Gewicht notiert, wird der Fisch in einem Eimer zum vorher festgelegten Teichabschnitt gebracht.
All right, little guy, here you go. There he goes.
Der Barsch taucht ab, ist nicht mehr zu entdecken. In der ungewohnten Umgebung gehen alle Fische erst einmal auf Nummer sicher. Später werden sich die mutigen Tiere herauswagen und den Rest des Teichs erkunden.
Was ich wirklich verstehen will, ist, wie die Persönlichkeit des obersten Raubfisches das ganze Nahrungsnetz beeinflusst. Die Barsche fressen die Flohkrebse und die Algen. Und das Verhalten all dieser unterschiedlichen Tierchen beeinflusst, wer mit wem interagiert.
Deshalb zählt das Team von Kate Laskowski auch sorgfältig Flohkrebse, bewertet den Algenwuchs, registriert, wie viel altes Laub abgebaut wird. Die Biologin vermutet, dass mutige Barsche viele Insekten fressen werden. Das sollte den Algen die Chance geben, die Teiche grün zu färben. Umgekehrt bleiben Becken mit scheuen Barschen wohl eher klar, weil dort die Flohkrebse den Bewuchs klein halten können. Doch das ist bisher bloße Theorie. Heute werden erst einmal die Stars des Versuches auf die Teiche verteilt.
Here's the last one. 720. All right, nice work, team. High five. Woo!
In Konstanz arbeitet auch ein Cousin mit Stichlingen. Es ist kalt in dem Aquarienraum, so kalt wie im Bodensee, aus dem die Fische stammen.
So these are my favorite fish. And these are the biggest, toughest stickleback I've ever seen in my life.
Der Bodensee ist ein gefährlicher Ort. Hier werden die Stichlinge größer. Sie tragen dicke, silbern glänzende Seitenplatten. Ihre Stacheln sind kräftig. Eine Rüstung aus Schuppen. Auch das Verhalten der Bodenseestichlinge dient der Gefahrenabwehr. Anders als ihre Verwandten aus kleineren Gewässern schwimmen sie in großen Gruppen durch den See.
You can see here a fish within a large tank.
Hier schwimmen die Fische in einem großen Tank, fast wie eine lebendige Flüssigkeit. Und plötzlich gibt es einen Wechsel. Sie beginnen zu kreisen. Wer koordiniert das? Gibt es da einen Führer? Ist es Selbstorganisation? Bilden die Individuen ein demokratisches Kollektiv?
Diese Fragen lassen sich nicht allein mit der Beobachtung von Fischen im Aquarium oder im offenen See klären. Das menschliche Auge, der menschliche Geist, ist einfach nicht dazu in der Lage, im flinken Hin und Her der schuppigen Leiber die Individuen zu verfolgen, im verwirrenden Durcheinander eines Schwarms Muster zu erkennen.
Aber wir können einen Computer dazu bringen, die einzelnen Fische zu verfolgen. Der Computer kann jeden Flossenschlag registrieren. Er kann die Position ihrer Augen berechnen und dann herausfinden, was dieses Individuum gerade sieht.
Ein Cousin hat in den Laborräumen an der Universität Konstanz ein 3x3 Meter großes Aquarium aufbauen lassen. Es ist nur 10 Zentimeter tief, sonst wäre das Wasser zu schwer für das Gebäude aus den 70ern. Darüber hängen mehrere Hochgeschwindigkeitskameras. Ihre Daten werden mit den modernsten Programmen auf leistungsstarken Computern verarbeitet. Das Ergebnis zeigt ein Cousin auf einem Bildschirm. Erst sieht man die sich ständig ändernden Konturen der Fische. Dann markiert der Rechner ihre Augen, blendet ihr Sichtfeld ein. Blaue und rote Farbfächer erstrecken sich von den Köpfen weg, so weit, bis sie von den Körpern der anderen Schwarmmitglieder abgeschnitten werden.
Man kann Fisch Nummer 22 auswählen und sich anschauen, was er gerade sieht in diesem Experiment. Das erlaubt uns, die Welt aus seiner Perspektive zu betrachten.
Und das wortwörtlich, denn in Konstanz gibt es Brillen für virtuelle Realität, die es den Forschern erlauben, die Welt tatsächlich wie ein Fisch zu sehen. Worauf achtet er? Worauf reagiert er? Ein Cousin ist sichtlich stolz. Solche Analysen sind derzeit wohl nur in Konstanz möglich. Der Biologe klickt noch einmal mit der Maus. Das Bild verändert sich wieder. Jetzt schwimmt ein Schwarm von Punkten umher, verbunden durch Linien, die sich mit den Bewegungen des Schwarms strecken und verkürzen.
Mit dem Computer können wir die Beziehungen im Schwarm zum ersten Mal nachzeichnen. Sie sehen hier dieses wunderschöne Netzwerk. Die Farben zeigen, wie eng die soziale Verbindung zwischen zwei Individuen ist. Wie sehr sie sich gegenseitig beeinflussen, während sie sich bewegen.
Ein Cousin hat Schwärme unterschiedlicher Fischarten untersucht, nicht nur Stichlinge. Die kleine Karpfenart, Golden Shiner, ist eher vorsichtig, versteckt sich gerne im Schatten. In einem großen Becken mit ganz unregelmäßigen Flecken finden die Tiere schnell dunklere Regionen. Ein einzelner Fisch ist viel zu klein, um solche Unterschiede zu bemerken.
So what on earth is going on if the individuals can't detect the gradient? How on earth is the group able to detect the gradient?
Wie kann die Gruppe auf die Unterschiede im Fleckenmuster reagieren, wenn sie der einzelne Fisch nicht einmal bemerkt? In der Computeranalyse konnte ein Cousin nachweisen, dass die Fische in dunklen Flecken langsamer schwimmen, aber sie wollen sich auch nicht zu weit von den anderen entfernen. Das führt dazu, dass der Schwarm als Ganzes auf die Verhältnisse über eine große Fläche hinweg reagiert und sich nach und nach auf ein günstiges Gebiet beschränkt.
We could never have predicted it from the behavior of the individuals.
Das hätten wir nie aus dem Verhalten einzelner Fische ableiten können. Wir konnten beweisen, dass diese Verhaltensregeln sogar optimal sind. Sie funktionieren unter unterschiedlichen Bedingungen, sind also robust und sie sind gleichzeitig einfach zu verarbeiten. Deshalb hat sie die Evolution wohl gefunden. Für uns war es eine große Überraschung, dass unsere Ergebnisse auch Roboterforscher faszinieren.
Die hoffen, mit den gleichen Regeln Schwärme von Drohnen effizient organisieren zu können, damit sie einerseits nicht zusammenstoßen, ohne andererseits den Kontakt zu verlieren. Neben Technikern interessieren sich auch Tierschützer für die Ergebnisse aus Konstanz. Denn die zeigen, dass eine Gruppe eine gewisse Größe benötigt, um sich erfolgreich in der Umgebung behaupten zu können.
Beim Management von Tieren müssen wir die Lektionen aus der Erforschung des Kollektivverhaltens beherzigen. Ganz egal, ob es um den Schutz von Gnu-Herden in Afrika geht oder um die nachhaltige Befischung der Ozeane. Eine Population kann ganz plötzlich zusammenbrechen, wenn wir sie übernutzen und sie ihre Mindestgröße unterschreitet.
Wo diese Mindestgröße genau liegt, hängt auch davon ab, wie bei der jeweiligen Art die Intelligenz des Schwarms entsteht. Wenn es darum geht, die beste Stelle in großen Gewässern zu finden, kommt es auf das einzelne Individuum im Grunde nicht an. Es zählt allein die Anzahl. Aber wenn sich die Bedingungen ständig ändern, agieren Schwärme anders.
Genau wie in der menschlichen Gesellschaft haben unterschiedliche Individuen unterschiedliche Erfahrungen, die zu verschiedenen Zeiten relevant sein können.
Sie haben vielleicht eine ergiebige Futterstelle entdeckt oder einen gefährlichen Raubfisch. Dieses Wissen teilen die Einzelfische mit dem Schwarm, nicht bewusst, sondern über ihr Verhalten. Gerade schnelle Richtungsänderungen der Einzeltiere breiten sich wie Wellen im Schwarm aus. Mit Computeranalysen versucht ein Cousin, den Regeln des Schwarmverhaltens auf die Spur zu kommen. Ob er richtig liegt, überprüft er mit ferngesteuerten Roboterfischen.
It was developed by our colleagues in China.
Den haben chinesische Kollegen entwickelt. Deshalb sieht er aus wie ein chinesischer Karpfen. Aber das ist nur eine Gummihaut. Und die können wir aussehen lassen wie jede Fischart.
Nur wenn ein Cousin diesem Roboterfisch die richtigen Verhaltensregeln einprogrammiert hat, folgen ihm auch die echten Fische. Draußen im See oder im Fluss ist ein Schwarm ein äußerst dynamisches Gebilde. Immer wieder trennen sich kleinere Gruppen vom Rest ab, kommen erneut zusammen, es findet ein ständiger Informationsaustausch statt.
Das Individuum ist nicht besonders clever, aber das Kollektiv weiß deutlich mehr und kann viel, viel bessere Entscheidungen treffen. Deshalb finden wir solche Gruppen so häufig in der Natur.
Die ganze Forschungslinie hat mit Fischen angefangen, wo wir untersucht haben, können Gruppen bessere Entscheidungen treffen als Einzelne. Und dann haben wir festgestellt, dass es in der Tat so ist.
Am Berliner Müggelsee versucht Max Wolf, solche Strategien aus dem Tierreich zu nutzen, um die Entscheidungsfindung in menschlichen Gruppen zu verbessern. Der theoretische Biologe hat gezielt nach vergleichbaren Situationen im praktischen Leben gesucht. Fische müssen Räuber entdecken, Ärzte Tumoren.
Zum Beispiel in der Brustkrebsdiagnostik schaut man auf ein Röntgenbild und muss die Entscheidung treffen, hat diese Patientin Brustkrebs oder nicht? Oder gibt es hier eine Indikation dafür, dass hier ein Tumor ist oder nicht?
Max Wolf hat auf eine große Datenbank von Mammographien zurückgegriffen. Die Bilder waren jeweils von 10 bis 20 unterschiedlichen Ärzten beurteilt worden. Zusätzlich war bekannt, welche Frauen in den folgenden Jahren tatsächlich Brustkrebs entwickelt hatten. Ideale Bedingungen, um im Computer durchzuspielen, was ein Schwarm aus Ärzten leisten kann.
In der Tat ist es so, wenn wir eine Gruppe nehmen von 5 bis 6 Medizinern, die dieses Bild beurteilen und dann ein einfaches Mehrheitswahlsystem nehmen, also dem Urteil der Mehrheit folgen, dann sind wir eben besser, systematisch besser als selbst der beste Mediziner in dieser Gruppe.
Schon heute werden Mammografien von mindestens 2 Ärzten begutachtet. Hier mehr Mediziner einzubeziehen, könnte die Sicherheit der Entscheidungen verbessern. Allerdings kommt es darauf an, wie die Kommunikation im Ärzteschwarm verläuft. Wenn die Meinung des Chefarztes dominiert, wird die Schwarmintelligenz ausgehebelt. Ganz ähnliche Prozesse kann ein Cousin auch in kleinen Schwärmen von Golden Shinern beobachten. Dazu bringt er einzelnen Tieren in einem Aquarium bei, dass etwa eine rote Pflanze ein Zeichen für gutes Futter ist. In einem anderen Aquarium gilt diese Regel nicht mehr. Trotzdem können die wenigen Fische mit einer starken Präferenz für Rot den ganzen Schwarm in die Irre leiten. Unter sich ändernden Bedingungen sind überraschenderweise Fische ohne eigenes Wissen wichtig für die Schwarmintelligenz.
Wir haben immer geglaubt, dass solche Fische ohne besondere Informationen dem Schwarm wenig nützen. Aber unsere Befunde zeigen, sie lassen Extrempositionen ins Leere laufen und stärken so die gemeinsame Entscheidungsfindung.
Uninformierte Individuen unterstützen den demokratischen Konsens in Tiergruppen, hieß der Artikel, den Ian Cousin 2011 in Science veröffentlichte. Kein Wunder, dass er von vielen Tageszeitungen aufgegriffen wurde. Weitere Studien zeigten, dass ähnliche Regeln auch für Paviangruppen in Afrika gelten und vielleicht sogar für Menschen. Ian Cousins Forschung belegt zudem, dass bestimmte Fischarten aus gutem Grund lieber in kleinen Gruppen bleiben. Vor allem, wenn sie in vergleichsweise übersichtlichen Gewässern leben.
Wenn viele Individuen dieselben Informationen haben, bringt es nichts, ihr Wissen zu kombinieren. Man verliert den Vorteil des Schwarms, die Weisheit der vielen.
Das ist so ähnlich, wie wenn viele Menschen dieselben Nachrichten ansehen.
Dann treffen sie auch als Gruppe keine besseren Entscheidungen. Tiere haben tatsächlich Strategien entwickelt, damit die Individuen ihre jeweils eigenen, unterschiedlichen Erfahrungen machen. So funktionieren sie als Gruppe besser. Sie zeigen dann kollektive Intelligenz.
Auch hier liegen Analogien zu menschlichem Verhalten nahe. Auf der Ebene der Fische sind es vor allem die verschiedenen Persönlichkeitstypen, die die Einzeltiere unterschiedliche Erfahrungen machen lassen. Entscheidend für den Erfolg des Schwarms ist es, die verschiedenen Perspektiven nicht zu ignorieren, sondern effektiv zu integrieren. Im Schwarm geht es um die Kooperation innerhalb einer Fischart. An den Korallenriffen arbeiten aber auch unterschiedliche Arten zum gemeinsamen Vorteil zusammen. Ein Beispiel sind die Putzerfische, die anderen die Schuppen sauber halten und von den Resten leben. Jeder Kunde wird individuell bedient.
Die Putzer können also extrem genau ihre Servicequalität an die Umstände anpassen. Raubfisch, Friedfisch, Anwohner, Besucher, wer schaut zu, wer ist der momentane Kunde? Und das ist halt schon eine große Leistung, das so genau 2000 Mal am Tag zu machen.
Der Meeresbiologe Redouan Pschari beobachtet Putzerfische vor Ort in den tropischen Ozeanen, aber auch in seinen Aquarien an der Universität von Neuchâtel in der Schweiz. Dort hat er herausgefunden, dass Putzerfische ihr soziales Leben mit Hirnstrukturen organisieren, die auch bei Schimpansen für das Miteinander wichtig sind. Das Sozialleben unter Wasser lässt sich sogar mit denselben Botenstoffen manipulieren.
Da sind eben auch Dopamin und Serotonin, das sind eben die Substanzen, die für Belohnung zuständig sind und für Emotionen, also auch emotional, ist es erstaunlicherweise sehr viel ähnlicher ein Fisch und ein Säugetier, als wir vor 10 Jahren gedacht hätten.
Nicht nur Putzerfische kooperieren über Artgrenzen hinweg. Auch bei Raubfischen können ungleiche Partner den Jagderfolg optimieren. Der Zackenbarsch jagt im freien Wasser. Verschwindet seine Beute in einer Spalte im Riff, hat er das Nachsehen. Der Barsch kann sich aber Hilfe holen bei einer schlangenartigen Moräne. Dazu rüttelt er mit seinem Kopf vor ihr hin und her.
Sieht also sehr gefährlich aus, sich einer Moräne so zu nähern. Aber die Moräne, wenn sie eben auch hungrig ist, dann kommt sie aus ihrem Loch raus und dann ziehen die beiden gemeinsam los durchs Riff und suchen nach potenzieller Beute. Die Moräne geht durch die Löcher und der Barsch schwimmt parallel dazu.
Mal fängt der Zackenbarsch die Beute, mal die Moräne. Auf längere Sicht haben beide etwas von dieser Kooperation. Die Barsche arbeiten auch nicht mit jeder Moräne zusammen. Sie bevorzugen bereits bewährte Jagdpartner. Ganz ähnlich wie das Schimpansen bei der Jagd auf Kleinaffen tun. Es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit. Zackenbarsche verwenden gezielt Gesten. Sie machen eine Art Kopfstand und rütteln mit den Flossen, um die Moräne auf eine Beute aufmerksam zu machen. Und die weiß dann genau, dass sie zu einer Jagdgesellschaft eingeladen wird. Die Verwendung solcher Zeichen kennt man bislang nur von Schimpansen und Raben.
Und jetzt haben wir noch Zackenbarsche dabei. Das ist natürlich verwunderlich. Aber man muss eben wieder festhalten, dass es für die Barsche ökologisch Sinn macht, sowas zu können.
Die Ökologie ist der Schlüssel zum Verhalten. Wenn die Umstände komplexe soziale Leistungen belohnen, dann sind ganz unterschiedliche Arten zur Kooperation und zur Schwarmbildung in der Lage. Und in ihrer jeweiligen Evolutionsgeschichte entdecken sie dabei häufig ganz ähnliche Strategien, einfach weil die besonders effektiv sind. Unter Wasser, in der Luft und natürlich auf dem Boden. Der Fischschwarmforscher Ian Cousin wohnt in der Konstanzer Altstadt. Wenn er auf das Samstags-Einkaufsgewimmel hinunterguckt, muss er unwillkürlich an seine Forschung denken. Gerade weil die Leute gar nicht wirklich auf die Umgebung achten, sich unterhalten, Nachrichten lesen, bewegen sie sich wie Fische im Schwarm.
Und so, yes, certain aspects of this relate to human societies, but we
Also ja, bestimmte Aspekte des Schwarmverhaltens treten auch in der menschlichen Gesellschaft auf. Aber man darf das nicht überstrapazieren. Auch wenn Fische Entscheidungen in einer Art demokratischem Konsens fällen, so leben sie doch nicht in einer Demokratie oder haben politische Strukturen.
Aber von den Fischen lässt sich noch viel lernen. In Aquarien, Computermodellen und mit neuen Techniken auch im freien Wasser des Sees. Dort lassen Schwärme von Moderlieschen Raubfische elegant ins Leere laufen. Und die Raubfische ihrerseits jagen in koordinierten Gruppen, um diese Schwärme in den Griff zu bekommen. Ein Wettkampf der Schwarmintelligenzen unter dem dunklen Spiegel des Bodensees. Nach Regeln, die den Forschern langsam klarer werden.